Die Pyramiden von Gizeh. Sie bestehen aus abertausenden Tonnen schweren Steinquadern, welche nahezu perfekt sind. Die Steine wurden auf eine Höhe von über 100 Metern gestapelt. Wie das Ganze vor mehreren tausend Jahren funktioniert haben soll, sprengt von vielen den Verstand. Es gibt viele Theorien, die sich damit beschäftigen, wie der Bau damals stattgefunden haben soll. Manche sind dabei relativ wahrscheinlich, andere sind da aber eher etwas aus der Luft gegriffen. Denn es gibt natürlich, wie bei vielen schwer erklärbaren Dingen, etliche Verschwörungstheorien, die sich rund um den Bau der Pyramiden drehen. Um über die Thematik des Baus und die Pyramiden an sich etwas mehr zu erfahren, unterhalte ich mich heute mit Dr. Dina Faltings. Sie ist die Kuratorin der Ägyptischen Sammlung der Universität Heidelberg. Hallo, Frau Faltings.
Hallo.
Wie bereits am Anfang erzählt, ist für viele der Bau der Pyramiden schwer bis unerklärbar. Können Sie mir sagen, woran das liegt? Was ist so besonders an den Pyramiden?
Ja, also die Pyramiden, die waren ja schon, von den Griechen wurden die ja schon als Weltwunder bezeichnet, weil schon die damals sich nicht vorstellen konnten, wie man so etwas errichten konnte. Dabei ist es einfach nur eine Frage von Zeit und Manpower, ne? Also von Leuten, die daran arbeiten. Und natürlich auch gutes Ingenieurswissen. Und mathematisch waren die Ägypter schon eigentlich ziemlich fit. Die haben damals schon viele Sachen berechnet und gewusst, aber immer nur für praktische Anwendungen sozusagen. Also die haben nicht diese theoretische Mathematik entwickelt, die dann bei den Griechen entwickelt wurde, sondern es ging immer um bestimmte Aufgaben, die zu lösen waren, und dafür haben sie dann Lösungswege gefunden. Und das steht auf manchen Papyri drauf und das kann man heute noch nachrechnen. Ja, und deswegen, also ist das eigentlich eine ziemlich einfache Sache. Also stellen Sie sich vor, Sie haben ganz viele Klötzchen, ungefähr gleiche Größe, und müssen daraus eine Pyramide bauen. Dann fangen Sie einfach an und legen eine Grundfläche, dann die nächste ein bisschen weiter rein und die nächste wieder so ein Stückchen reinversetzt und so weiter, bis Sie nach oben zur Spitze kommen. Das ist eigentlich kein Zauberwerk. Es ist halt, weil die Pyramiden sehr groß sind und von außen so genau aussehen, sieht das schon erstaunlich aus, aber es ist wirklich keine Hexerei.
Was lässt sich dazu sagen, wie die Steine da hochgekommen sind? Also wenn das ja wirklich, ich glaube jetzt die Cheops-Pyramide ist ja wirklich über 130 Meter, glaube ich, hoch. Wie hat man es geschafft, diese doch tonnenschweren Steine bis ganz nach oben zu bringen? Was sind da die Ansätze?
Ja, es gibt verschiedene Ansätze tatsächlich. Also da haben sich die Ägyptologen tatsächlich schon die Zähne dran ausgebissen. Das Dumme ist ja, man kann nicht einfach mal so eine Pyramide abbauen, um zu sehen, wie es gemacht wurde, ne? Da würde man sowas ja zerstören. Also muss man von außen und mit verschiedenen Ansätzen und Theorien versuchen, das zu lösen. Und da gab es also von einem den Vorschlag, dass die quasi wie so eine Art Rampe in das Innere erstmal gelassen haben, dass sie also von außen, die untersten Lagen sind ja kein Problem, das ist nicht so hoch und da kann man von außen so aus Nilschlamm und Holz so Rampen bauen, dann wenn man jetzt meinetwegen vorne dran zwei Ochsen so einen Block ziehen lässt und der Nilschlamm, wenn man den nass macht, dann ist der schön rutschig. Die hatten ja keine Räder, also haben sie die Steine auf so eine Art Schlitten gelegt und festgebunden und dann auf diesen rutschigen Nilschlamm nach oben ziehen lassen. Das geht so bei den untersten Lagen eigentlich, denke ich, relativ problemlos. Das wird dann natürlich schwierig, sagen wir mal so ab einem Drittel der Höhe oder so. Und da gibt es dann eben, wie gesagt, verschiedene Theorien. Das eine war, dass man dann eine Rampe hat, so in der Mitte der Pyramidenfläche, ne, das ist ja so eine Art schräg gelegtes Dreieck, bis zur Oberkante macht man dann eine Rampe und dann baut man nur erstmal die Seiten so hoch und innen geht dann die Rampe so quasi weiter. Und dann, wenn man das dann wieder ausfüllen muss, dann muss man außen die Rampe nur leicht erhöhen, um wieder auf die nächste Lage zu kommen und so weiter. Aber das hat seine Macken, weil die Verkleidungsblöcke der Pyramiden sind ja fast überall weg. Und da hat man, wenn man jetzt so eine Rampe in die Mitte sozusagen in so einen Hohlraum gehen lassen würde, wenn man das später auffüllt, dann würde sich sowas wie eine Baufuge ergeben. Die würde man sehen in dem Bauwerk, was da ist. Da ist aber nichts dergleichen. Man sieht da nichts. Also ist die andere Theorie, in verschiedenen Varianten, dass eben Rampen von außen an die Pyramidenoberfläche rangehen. Einmal sozusagen im rechten Winkel direkt auf die Fläche zu. Und die andere Theorie ist so wie so ein Schneckengang so drumherum, so spiralig nach oben. Ne? Das Problem dabei ist natürlich, wenn Sie jetzt auf, sagen wir mal, 2/3 der Höhe einen Block ziehen müssen und Sie kommen da so da oben an einer Ecke und müssen aber dann, wenn sich diese Treppe da so oder diese Rampe spiralig um die Pyramide wickelt, müssen Sie ja irgendwann mal um die Ecke kommen da oben. Und da können Sie nicht mehr weiter geradeaus ziehen. Also wenn da zwei Ochsen oder so vorne dran wären, die würden dann ja quasi so über die Rampenkante nach unten laufen müssen und dann auf dieser abgetreppten Pyramide da nach unten. Das kann man mit Tieren nicht machen. Vielleicht kann man das mit Menschen machen. Aber um die Ecke ziehen ist ganz schwer, es sei denn, man hat so Seilzüge, so Seilwinden oder man macht solche senkrechten Balken hin, über die dann die Seile rutschen, aber das gibt dann sehr viel Reibungswiderstand und die Seile halten das auf Dauer auch nicht aus und die Hölzer auch nicht. Also das hat noch so seine Tücken, dieser Lösungsweg. Und außerdem müsste, das hat einer berechnet, wenn man eine Rampe immer wieder erhöht, um bis zur Spitze zu kommen, dann wäre am Schluss das Material, was man braucht für so eine Rampe, mehr als die Pyramide selbst. Jedenfalls ist das ein unglaublicher Aufwand. Und deswegen sträubt man sich so ein bisschen auch, diese Rampentheorie anzunehmen oder zu akzeptieren. Es gibt Reste von Rampen, die man bei Pyramiden gefunden hat. Also mit Rampen haben die auf jeden Fall gearbeitet. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, verschiedene Techniken anzuwenden, sowas wie so kleine Minikräne, dass man dann also so eine Art Gestell auf die höhere Lage nach oben tut mit so einem, wie früher in Ungarn, diese Wasserhebeanlagen. Man hat einen langen Balken und was Schweres bindet man an das andere Ende und dann kann man, wenn man sich an dieses schwere Ding hängt sozusagen, dann kann man da vorne diesen ganz langen Hebel sozusagen nach oben bewegen und dann dreht man das so ein bisschen und tut dann das, was da dran hängt, also jetzt in diesem Fall so einen Block, oben auf die Pyramide. So, das ist die eine Version. Und das andere, was ich mal gesehen habe, da hat einer sich ausgedacht, also es gibt solche kleinen Modelle, die werden bei altägyptischen Bauten in die Fundamentierungsgrube gelegt. Und das sind immer Werkzeuge, die man beim Bau benutzt hat, so kleine Modelle davon, aus Holz oder aus Bronze oder so. Und da gibt's aus Holz so kleine Dinger, die sehen aus wie so abgeschnittene, wie soll man das jetzt beschreiben mit Worten? Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine runde Holzscheibe, aber die ist nicht massiv, sondern mit verstrebten Verstärkungen so zwischendrin, also zwei solche Holzscheiben und die würden Sie einfach genau in der Mitte durchsägen. Dann hätten Sie zwei halbe Scheiben, dann würden Sie noch so ein bisschen das einkürzen und dazwischen passt dann genau so ein Steinblock. Und dann wickelt man diese oder bindet diese beiden Holzscheiben oben und unten an so einem Block fest und dann kann man den Block einfach rollen mit diesen beiden Holzscheiben. Das ist dann wie ein großes Rad und das kann man dann ganz leicht nach oben befördern. Also verschiedene Möglichkeiten. Wir wissen von keiner, also wir haben für keine einen echten Beweis, weil die alten Ägypter darüber keinerlei Aufzeichnungen gemacht haben. Es gibt zwar, wie gesagt, diese mathematischen Papyri und so. Da wird dann zum Beispiel auch gefordert, berechne den Inhalt einer Rampe für einen Bau von der und der Höhe. Und darüber muss oben eine Spur von so und so vielen Metern Breite gehen oder so, damit man weiß, ne, also da oben müssen zwei Ochsen nebeneinander laufen können oder eben nur einer. Aber man hat keinerlei Aufzeichnungen. So für die Pyramide des Cheops haben wir das und das verwendet und die Menge an Menschen und in der und der Jahreszeit kamen so und so viele Blöcke an und so. Wir haben darüber gar nichts. Also es muss so eine Art Tabu gegeben haben darüber.
Sie hatten ja bereits vor uns schon erwähnt, es ist eigentlich ja einfach nur ein paar Klötzchen, die aufeinandergelegt wurden, bloß halt in ganz schön groß. Was lässt sich denn über die verschiedenen Steine und auch die Geometrie sagen? Also welche Besonderheiten lassen sich im Aufbau der Pyramide wiederfinden?
Ja, also die Steine, das sind immer Kalksteine. Kalkstein eignet sich hervorragend als Baumaterial. Das ist ein relativ weiches Gestein, was man gut und ganz leicht in Blöcke zerteilen kann. Und am allerbesten ist es ja zu sehen auch in Giza selbst, also da, wo die drei großen Pyramiden stehen. Die sind nämlich sozusagen in eine Art Steinbruch hineingebaut worden. Und bei der einen, ich glaube bei der Chefren, sieht man es ganz deutlich, da ist noch so ein kleiner Steinbruch, da sind noch Reste von Steinen erhalten geblieben. Die haben einfach so Gräben von oben, so in einer Art Raster, in den Stein nach unten getrieben und dann haben sie den Stein so abgehebelt und hatten ihn direkt dabei und konnten ihn gleich wieder in der Pyramide verbauen. Und das ist dann so ein bisschen gröberes Material. Und das, was dann außen so die richtig schicke, glatte, super blitzweiße Oberfläche ergeben hat, die jetzt ja leider fast überall weg ist, die kommt von einem Ort genau gegenüber von Giza oder von Dahschur, so auf der anderen Seite des Nils am Ostufer. Der heißt Tura. Da ist ein super feinkristalliner, sehr schön weißer Kalkstein gewesen. Und den musste man eigentlich nur quasi über den Nil, wenn der dann überschwemmt war, dann konnte man schön direkt vom Steinbruch in die Boote laden, rüberfahren. Und dann war die Anlegestelle sehr nah an den Pyramiden, musste man gar nicht mehr so sehr weit die Blöcke dann zu den Pyramiden bringen und konnte das dann da abladen. Und was war die andere Frage? Ach so, ja, die Geometrie und so weiter. Also man hat festgestellt, dass die Zahl Pi schon in den Pyramidenkanten enthalten ist. Das liegt aber wahrscheinlich einfach daran, dass die viel mit Seilen gearbeitet haben, die aufgerollt wurden. Und dadurch ist sozusagen der Kreis in dieser Zahl schon enthalten. Und deswegen ist Pi in diesen Längenkanten als Zahl auch immer schon enthalten. Da hat man früher viel hineingeheimnisst, aber ich glaube, das ist ein ganz prosaischer Grund einfach.
Wenn ich jetzt an den Bau der Pyramiden denke, dann, ich weiß nicht, ob es durch Filme kommt oder durch Bücher oder vielleicht den Schulunterricht, aber ich dachte da immer an Sklavinnen, die da die Pyramiden erbaut haben. Allerdings habe ich jetzt erfahren, dass es eigentlich nicht Sklaven waren, die Pyramiden erbaut haben. Also was lässt sich über die BauerInnen der Pyramiden sagen?
Ja, also das waren mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nur höchstens ganz wenige Sklaven, die daran beteiligt waren. Es ist ja so, dass ein König im alten Ägypten eigentlich, also er wird als Halbgott angesehen. Und er kümmert sich um seine Untertanen. Also er hat natürlich ein großes Netz von Beamten und so weiter. Die meisten gehören auch irgendwie im weiteren Sinne zu seiner Familie. Und es ist immer so, dass sich der Herr um seine Familie oder wie im Lateinischen die Domus, also so das Haus, und dazu gehören alle Angestellten und so auch mit dazu und die Verwandten, die da so mit drinne leben, der kümmert sich um die. Und der Pharao ist sozusagen der oberste Kümmerer des ganzen Volkes. Und wenn er stirbt, man hofft ja, dass wenn man selber stirbt, dass man dann sozusagen in dasselbe Leben wieder hineinflutscht wie jetzt im Diesseits. Also das Jenseits ist nur so eine Art Verlängerung des Diesseits. Und das heißt, wenn jetzt der König stirbt, dann wird er für einen im Jenseits auch sorgen. Aber das geht nur, wenn seine Seele überleben kann. Und seine Seele kann nur dann überleben, wenn seine Mumie gut geschützt ist. Und was gibt es Besseres an Schutz sozusagen als einen Haufen Steine oben drüber, ne? Und das war einfach der Glaube, dass das nötig war, dass man ihm ein besonders gutes Grab baute, damit die eigene Ewigkeitsexistenz auch gesichert ist. Und dann ist es natürlich so, dass da diese ganzen Beamten und so, die haben natürlich nicht selber mit Hand angelegt. Die haben halt Leute rekrutiert aus ihren Dörfern, die sie besaßen. Ja, das waren ja, man kann das sich nicht so richtig vorstellen, dass das alles selbstständige Leute waren. Das waren vielleicht mehr so sowas wie Lehnsbauern oder wie sagt man da, so wie Leibeigene oder so bei uns im Mittelalter vielleicht. Die haben für ihren Chef auf der Farm gearbeitet, dafür kriegten sie ein Haus und auch Essen, es waren vielleicht auch Pächter oder sowas, aber sie mussten halt dann auch zu bestimmten Zeiten Arbeitsleistung erbringen. Das war so eine Art Steuerleistung in Arbeitsform, würde ich sagen.
Sie hatten ja bereits vorhin schon erwähnt, dass im alten Griechenland bereits die Pyramiden als was ganz Besonderes und als Weltwunder bezeichnet wurden. Und auch heute spricht man ja von den alten Ägyptern immer noch als Hochkultur. Und deshalb die Frage, weil ja auch viel Wissen verloren gegangen ist. Und Sie hatten dann aber vor uns auch erwähnt, dass die Ägypter auch schon mathematische Ideen hatten. Also was kann man so grob über den Wissensstand sagen, den die Ägypter damals hatten?
Es gibt zum Beispiel diese Geschichte mit dem Erdumfang, der von einem Griechen, Pythagoras, publiziert wurde sozusagen. Der wusste schon, dass die Erde eine Kugel ist und er hat es dadurch erkannt. Er hat zur Mittagszeit in Alexandria in einen Brunnen geguckt und hat gesehen, die Sonne wirft einen Schatten an die Seite. Und er ist dann 800 Kilometer weiter südlich nach Aswan gefahren und das ist ja so quasi schon in der Nähe des Äquators, übertrieben gesagt. Und da hat er um die Mittagszeit in einen Brunnen geguckt und hat gesehen, die Sonne kommt hier viel weiter. Und dann hat er also aus diesen Einfallswinkeln des Lichts und so weiter, und er wusste ja, der Brunnen ist senkrecht, der will ja immer zum Wasser, also hat er schon die Erdkrümmung berechnen können. Und das ist aber etwas, was die Ägypter schon vorher gewusst haben. Also das hat ihm irgendein Ägypter gesagt, der hat bloß keinen Wert darauf gelegt, sowas in der wissenschaftlichen Welt zu publizieren sozusagen. Und Pythagoras, der hat sozusagen seine Chance gewittert. Ah, das hat noch keiner von den anderen bekannt gemacht, das werde ich jetzt mal schreiben. Und dann gibt es ja auch diesen Satz des Pythagoras, a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat, ne? Und das ist auch etwas, was die Ägypter schon längst gewusst haben, also bestimmt schon seit der Zeit des Pyramidenbaus. Aber sie haben halt kein Brimborium drum gemacht und da irgendwie, das war für sie so, wie soll ich sagen, so praktisches Wissen, das wusste sozusagen jeder und deswegen hat da auch keiner irgendwie groß sich drum gekümmert. Und die Griechen, die dann dort in Alexandria waren, die haben sich dann halt bemüht, möglichst viel so Mathematik auf der theoretischen Ebene zu entwickeln. Und daher, glaube ich, kommt das, dass dieses Wissen, das alte Wissen von Ägypten, das haben die dann wahrscheinlich dort erst erfahren und dann eben umgesetzt in ihre theoretische Physik, Mathematik und so weiter.
Nun gibt es ja auch, wenn man in die sozialen Medien guckt, ganz viele Menschen, die eben den alten Ägyptern eben nicht diesen Wissensstand zutrauen und sagen, die konnten solche Pyramiden gar nicht bauen. Und dann kommt ganz schnell irgendwas mit Aliens und was weiß ich nicht alles. Und es gibt ganz viele Verschwörungstheorien, die sich ja rund um diesen Bau drehen. Und Sie haben ja vor uns eigentlich erklärt, dass es eigentlich mit genug Kraft, dass man das eigentlich hinbekommen haben sollte und dass es jetzt gar nicht so überraschend ist, wie es vielleicht manchmal scheint. Darum vielleicht zum Schluss die Frage, warum denken so viele Menschen, dass es nicht Menschen waren, die die Pyramiden gebaut haben, sondern irgendwelche andere Wesen?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich will ja jetzt nicht so unbedingt auf den Intelligenzfaktor abheben, der damit verbunden ist. Also, man hat in den 70er oder 80er Jahren mal versucht, eine Pyramide nachzubauen mit heutigen Mitteln. Das sollte ja eigentlich machbar sein, wenn man so denkt, was man da so für Bagger und Kräne und so verwenden kann und Beton und so weiter. Und die haben echt ihre Mühe gehabt. Sie haben es zwar geschafft, die Pyramide war recht klein, also ich glaube so 10 Meter hoch. Sie haben das geschafft, aber sie haben sich wirklich sehr viel Mühe geben müssen. Aber sie hatten halt auch nicht diese 20 bis 25 Jahre Zeit, die das eigentlich gedauert hat. Also die von Cheops, da hat man, glaube ich, berechnet, dass es etwa 20 Jahre gedauert hat. Stellen Sie sich mal vor, Sie schaffen so mit einem Team von 10 Leuten vielleicht ein oder zwei Blöcke zu versetzen pro Tag. Und dann arbeiten Sie 3 Monate und dann haben Sie Ihre Anzahl von Blöcken dahin gesetzt. Und es sind ja nicht nur ein Team und auch nicht nur 20 Teams, sondern das waren vielleicht 100 bis 200 Teams. Und dann kriegt man sowas hin auf Dauer, Tröpfchen für Tröpfchen. Also steht da Tropfen höhlt den Stein so ungefähr. Ja, das ist eigentlich wirklich kein Ding. Man muss sich einfach nur die Zeit nehmen. Und vielleicht haben die Leute heutzutage, die sind nicht mehr so eng an der Natur, die haben nicht mehr so die Möglichkeiten oft so in der Natur zu spielen und was weiß ich, mit Steinen was zu bauen oder einen Staudamm im Bach oder sowas, sondern die sitzen am Computer und können sich nicht vorstellen, wie sowas gehen kann. Ne? Man muss aber einfach mal, man muss einfach mal selber probieren, so mit Klötzchen so ein Ding zu bauen. Das kriegt man auch hin. Und was man im Kleinen hinkriegt, das kriegt man auch im Großen hin. Mit viel Leuten und mit viel Geduld, würde ich sagen.